Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur-Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur-Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge. Dann starten wir heute in eine neue Episode Kontextur Podcast. Und zwar widmen wir uns dem Thema Immobilien. Und wie schon so oft schauen wir heute mal wieder aus einer anderen Perspektive, also eben gerade nicht aus der Architekturperspektive, auf das Thema Immobilien. Und wir haben uns gedacht, es wäre mal toll, jemanden zu haben, weil man ja immer so schimpft über die Makler, in Anführungszeichen, wenn wir einfach mal mit jemandem reden, der das wirklich macht. Wie funktioniert eigentlich der Markt? Was heißt eigentlich Immobilien verkaufen? Wie geht das denn eigentlich überhaupt? Was macht man da so? Und um das richtig gut zu durchdringen, dieses Thema, haben wir heute Fabian Heimburger eingeladen von Heimburger Immobilien. Und wir schauen mal, wir werden über Prozesse sprechen, über Wertlogiken, vielleicht auch über Machtverhältnisse im Immobilienverkauf und am Markt. Und ich bin super gespannt, Fabian, was du mit uns alles diskutieren wirst. Also willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt,
was ich da beitragen kann, ja.
Wir machen das wie immer. Wir gehen rein mit der Einstiegsfrage und laden dich erstmal ein, dich selbst vorzustellen. Also wer bist du und was machst du?
Ja, du hast ja das im Grunde schon beantwortet. Mein Name ist Fabian Heimburger. Ich bin Teil von unserem mehr oder weniger gleichnamigen Family Business. Ich bin eigentlich genau genommen Unternehmensberater. Ich habe 10 Jahre lang Markenstrategie beraten, ganz lange bei der Lufthansa über Agenturbusiness, Beratungsbusiness, und wir haben auch damals den großen Relaunch von der Lufthansa verantwortet. Das heißt, ich habe mich oft mit Fragen beschäftigt, wie man Marken positioniert, was das bedeutet, was beim Kunden ankommt, was dafür nötig ist. Und habe parallel immer, ich glaube seit meinem Jung von Matt Praktikum vor 12 Jahren schon in Berlin, habe ich festgestellt, dass bei uns im Family Business es da so einige Potenziale gibt. Du hast ja gerade schon gesagt, die verhassten Makler. Meine Mutter ist vor 30 Jahren, hat die Maklerbüro gegründet und hat es immer sehr, sehr gut gemacht, kommt selber von der Bank. Und ich habe mir das von außen immer angeschaut und habe dann festgestellt, als ich mit Marke und im weitesten Sinne Positionierungen und sowas beschäftigt habe, was es da für Potenziale gibt, und habe mich dem dann so nebenbei immer gewidmet, bis ich dann vor 3 Jahren meine Festanstellung gekündigt habe und seitdem zwar immer noch freiberuflicher Berater auch für andere Brands bin, aber ich muss schon zugeben, das Heimburger Thema hat etwas überhand genommen und ist gerade auch so ganz klarer Fokus. Das ist der Stand heute.
Was mega interessant ist, und das hast du jetzt vielleicht auch schon ein bisschen angeschnitten, das Thema Architektur spielt ja tatsächlich auch für euch eine gewisse Rolle, oder ne, das Thema spezielle Objekte. Oder wenn man an Immobilienmakeln denkt, dann kennt man ja auch so diese Standardästhetik, die es so ganz stark gibt in so einem, würde ich sagen, im sehr großen Immobilienbereich. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das uns interessiert hat. Wie ist das Thema Architektur verankert bei euch? Und vielleicht mag Katharina da tatsächlich auch nochmal einhaken, weil wir haben nämlich auch eine Weile gesucht, mit wem wir sprechen. Also vielleicht, Katharina, magst du einmal so sagen, wie wir überhaupt auf euch gekommen sind?
Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben tatsächlich eine Weile gesucht, wie du schon gesagt hast, wen können wir eigentlich ansprechen und wer ist auch gesprächsbereit, mit uns über Architektur und Immobilien zu sprechen. Und dann habe ich euch tatsächlich gefunden weil ich mal The Art of Selling Buildings gegoogelt habe. Und das ist ja euer Claim. Und irgendwie habe ich auch mal gedacht, ach, man könnte ja auch mal einen Podcast irgendwie The Art of Selling Buildings nennen. Also so hatte ich so als Formatidee für uns im Ideenschrank, Angelika. Und dann habe ich das eben aber gegoogelt. Und dann bin ich auf euch gekommen und ich gedacht, ah ja, Heidelberg, interessant. Da gibt es jemand, der mit Immobilien und Architektur zusammen an den Markt geht und das auch auf verschiedenen Ebenen so kommuniziert, also stark über eine Bildästhetik. Und dann haben wir gedacht, okay, da fragen wir mal nach. Und dann kam das gleichzeitig mit eurem Magazin, und da haben wir auch ja einige alte Bekannte, wie zum Beispiel Nidus oder so, die wir ja eben auch kennen, die versuchen, diese zwei Welten ein bisschen miteinander zu verbinden. Und ja, jetzt sind wir hier.
Das ehrt mich sehr. Ja, also ich habe das gerade so ein bisschen ausgelassen. Also wir haben über die Jahre dann eine Spezialisierung entwickelt, die so ein bisschen aus unserer persönlichen Präferenz herrührt. Also wir haben alle familiär bedingt irgendwie so Design- und Architekturthema. Also wir haben da alle so ein bisschen eine Faszination für und es war auch ganz klar so, ganz betriebswirtschaftlich gedacht. Ich habe so ein Need im Markt dafür festgestellt, weil ich immer, ich will auf diesem Maklerthema oder auf diesem Maklerruf nicht so rumreiten, aber es ist dann schon so, dass wir oft das Gefühl gehabt haben, dass Leute mit besonders ästhetischen Objekten oft keine Repräsentanz im Maklerbusiness finden, der sie das zutrauen. Und das mag jetzt richtig oder falsch sein, das weiß ich nicht, das war mein subjektiver Eindruck. Und wir hatten da eh irgendwie Spaß dran und dann gab es so ein paar Schlüsselimmobilien, die wir vermarktet haben und die wir bekommen hat, weil man uns das eben speziell zugetraut hat, aufgrund der Art und Weise, wie wir das so angehen. Und daraus ist so unsere Positionierung ein bisschen gewachsen und darauf basiert eigentlich auch alles andere, was wir tun, was natürlich nicht heißt, dass wir nur von Bauhauswillen leben, dann würden wir wahrscheinlich verhungern, aber es gibt eine ganz klare Marschroute, die man natürlich bei manchen Immobilien ein bisschen besser fahren kann als bei anderen, aber das ist im Grunde unsere Spezialisierung, dass wir deswegen auch The Art of Selling Architecture, dass wir eben, wir haben viele Architekten als Kunden, wir haben viele Fotografen als Kunden, das sieht man auch im Magazin, wer das kauft, wer das liest. Und da treffen wir irgendwie einen Nerv und haben das verbunden mit dem, was wir sowieso gerne machen. Und das hilft natürlich, weil es dann natürlich auch uns mehr Spaß macht.
Das ist natürlich auch eine super schöne Schnittstelle zum Thema Brandbuilding. Also da würde mich auch nochmal interessieren, wie das zusammenhängt, beziehungsweise da kommen wir sicher später auch nochmal drauf. Aber vielleicht magst du auch nochmal ganz an den Anfang gehen, also der Marke in Anführungszeichen Heimburger. Wie kam das denn und war das tatsächlich von Anfang an? Also du hast gesagt, deine Mama hat ja das Business quasi aufgebaut. War das tatsächlich von Anfang an ein Thema oder hat sich das quasi auch erst entwickelt und habt ihr das quasi erst am Weg gesehen, dass es diesen Need eigentlich so gibt?
Ja, also ich versuche nicht zu weit auszuholen, aber es ist dann schon ein bisschen her. Also meine Mutter hat das vor 30 Jahren gegründet. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das sage. Und hat das so, also nebenbei kann man nicht sagen, aber hat das so gemacht, weil sie es konnte, weil sie von der Deutschen Bank kam und einfach man ihr da nicht so viel vormachen kann und sie einfach sehr viele Kompetenzen hat, die man handwerklich als Makler einfach braucht oder als Maklerin. Und ich habe mich da gar nicht so sehr für interessiert während meines Studiums und war dann aber eben zum Praktikum bei Jung von Matt und habe so festgestellt, ah, es gibt sowas wie eine Markenpositionierung und irgendwie funktioniert das besonders gut. Das weiß ich jetzt in der Rückschau. Damals war ich dafür noch wahrscheinlich zu inkompetent als Praktikant. Aber es gibt so eine, gerade in substituierbaren Märkten, wo wir dann auch schnell wieder bei Airlines sind, gibt es einen sehr großen Need für Brands und für Markenbildung, weil du einfach eine gewisse Orientierung brauchst. Und die ist teilweise rational begründet, weil wir bestimmte Dinge einfach handwerklich anders machen. Und die ist teilweise emotional begründet, weil wir über unsere, ich nenne es mal Community oder über die Art und Weise, wie wir Sachen aufbereiten, bestimmten Nerv treffen bei bestimmten Leuten. Und das war nicht von Anfang an der Plan, sondern wir waren ganz wertfrei ein ganz gewöhnlicher Makler mit einer sehr kompetenten Gründerin. Und haben halt von Empfehlungen gelebt. Und das war relativ deutlich kleiner. Und ich habe dann angefangen, also die Qualität unserer Marke ist quasi mit meinem festangestellten Job mitgewachsen, weil ich natürlich auch mitgelernt habe. Und ich habe am Anfang auch ein paar Sachen gemacht, die will ich jetzt nicht mehr machen. Aber ich habe viel rumprobiert, weil ich hatte das Umfeld dazu, ich habe nicht viel Geld dafür gebraucht und kannte halt auch einfach über die Jahre super viele Leute, die einfach wahnsinnig gut sind. Ich kenne super gute Designerinnen und Designer und weiß, wie sowas funktioniert und habe da ganz gute Connections hin und habe dann auch mit wachsendem Budget, weil das natürlich auch irgendwie Anklang gefunden hat, dann mit immer größerem Aufwand das betrieben und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert. Zum einen, weil uns das, wie gesagt, mehr Spaß macht und zum anderen, weil dieser Need irgendwann offenbar wurde, weil wir auch mit mehr Leuten zu tun hatten. Dass wir uns in die Richtung entwickeln und jetzt geht es eigentlich nur darum, oder über die Jahre ging es immer darum, das so konsequent wie möglich irgendwie zu machen, was natürlich auch die Wirtschaftlichkeit des Ganzen natürlich uns auch gewisse Leitplanken vorgibt. Aber wir kommen jetzt immer näher zu dem Ideal, was ich mir so vorstelle und die Entwicklung ist sehr klar spürbar in den letzten Jahren und wir können es uns jetzt auch an vielen Stellen einfach leisten, konsequenter zu sein bei ganz vielen Dingen, die unsere Marke eben ausmachen. Und das ist dann so eine self-fulfilling prophecy, weil mit den coolen Objekten, die wir haben, kommen natürlich auch wieder neue. Und wir haben jedes Mal wieder die Chance zu zeigen, was wir können, wenn irgendwas an uns herangetragen wird, was gewisse Behandlung erfordert. Und wir haben halt mittlerweile die Tools dafür und auch die Leute, die wir erreichen, um sowas zu vermarkten.
Kannst du ein bisschen direkt sagen, für alle, die uns hören, die Leute, wir haben natürlich so ein bisschen auf der Website auch schon geschaut, welche Objekte ihr so habt, aber vielleicht nur als Einblick, damit man so ein bisschen versteht, welche Objekte ihr so im Portfolio habt.
Ist schwer zu sagen, weil ich versuche immer so objektiv wie möglich das zu bewerten. Ob ich jetzt subjektiv in einem Haus wohnen würde oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Es muss objektiv irgendwelche Kriterien erfüllen, die ich gar nicht so klar definieren kann. Das ist so ein Bauchgefühl. Und das zieht sich wir hatten letztes Jahr ein Fachwerk anwesend, was umgebaut wurde, super aufwendig. Dann hatten wir zwei ganz bekannte Bauhausvillen, die wirklich also in sehr vielen Zeitschriften dann auch gelandet sind und die auch bei Instagram sehr viel Resonanz erzeugt haben. Wir haben gerade eine Claude Parent Villa bei Paris, deren Eigentümer auch auf uns zugekommen ist, weil er gesagt hat, also mag so sein oder nicht, aber sein Empfinden war das, dass er sagt, ich finde wenige, denen ich das zutraue, das so aufzubereiten, dass Leute das auch verstehen und dass es vor allem die richtigen Leute erreicht. Und dann haben wir aber auch ganz viel in Heidelberg. Also ich wohne privat in München, also ich habe meine Festanstellung war in München und ich mache das quasi aus München raus. Das heißt, wir haben auch in München Sachen, die ich dann auch selber quasi abwickle, aber ich habe im Tagesgeschäft gar nicht so viel zu tun. Aber der Hauptanteil findet so in Heidelberg statt und wir haben dann so satellitenmäßig immer mal wieder, teilweise auch in Berlin, Sachen, bei denen Leute gezielt zu uns kommen oder Eigentümer sagen, ich brauche jemanden, der das und das und das erfüllt. Und wenn wir das dann sind, dann finden wir auch eine Lösung, das in Hamburg oder in Berlin zu machen. Haben da auch Partner natürlich, mit denen wir das abwickeln, aber mir ist dann immer wichtig, dass wir das federführend irgendwie vorgeben und dass das unsere Kriterien der Vermarktung erfüllt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das leisten, dann nehmen wir sowas auch an.
Wie würdest du sagen, werdet ihr von der Maklerbranche rezipiert? Ihr benutzt ja auch eine andere Art von Wording. Eben normalerweise redet man ja eben nicht von Architektur, sondern in der Immobilienbranche heißt es Prime Invest. Oder es gibt ja Sprache darum, ne? Also finden die das interessant? Lehnen die das ab? Ich kenne zum Beispiel mich auch ein bisschen aus in der Maklerbranche in Leipzig und da höre ich immer, dass die Leute sich die Branche ziemlich mit Ellenbogen so behängt oder das ist ein starkes, was haben die jetzt? Und es wird ja auch mal so versucht, teilweise sich Projekte abzuluxen oder das ist ja schon sind ja schon mit allen Wassern gewaschen teilweise. Wie nehmt ihr das wahr? Wie wird euer Weg gedeutet?
Also ich habe mich generell, wenn wir Sachen gemacht haben oder was an der Marke geändert haben oder überhaupt uns überlegt haben, wie es jetzt weitergeht, habe ich mich immer ferngehalten von Leuten, die mit Maklern arbeiten oder die irgendwelche Verbindungen in die Makler- und Finanzszene haben. Gar nicht, weil ich das verteufel oder so, sondern weil ich ja, also ich will da ja, also ich will eine andere Assoziation schaffen. Und ich will, wenn man jetzt vom klassischen Makler ausgeht, auch das überhaupt nicht wertend gemeint, aber dann denke ich an irgendeine blau-weiße Webseite, jemand im Anzug und irgendwie Buchsbaum vor der Tür, so. Und das ist vollkommen fein, das ist auch eine Art der Positionierung. Jemand wie Mac Makler ist ja auch super erfolgreich, die machen ja auch vieles richtig, es ist nur eine andere Positionierung, so. Und ich habe mich aber aus dieser Szene komplett rausgehalten, weil ich auch mich selber so ein bisschen davor schützen wollte, mich so zu vergleichen. Gleichzeitig haben wir uns jetzt aber auch in so eine Nische entwickelt, wo es einfach auch nicht so viel gibt und dann hinken die meisten Vergleiche so ein bisschen. Es kommt schon vor, dass wir in so Pitch-Situationen landen mit anderen Maklern, das kann sein. Ich erlebe aber oft, alles subjektiv, aber ich erlebe aber auch oft, dass Leute zu uns kommen, die sagen, ich habe keine Lust auf einen Makler, berechtigt oder unberechtigt, und deswegen komme ich zu euch, und das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Ich habe so ein paar Mal mitbekommen, dass wir, oder ich sehe das auf Instagram, dass wir schon, also unsere Follower bestehen zum großen Teil, kann ich nicht mehr überblicken so, aber aus Architekten, Fotografen, aber schon auch Maklern, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie das irgendwie interessant finden, was wir machen. Aber es ist nicht so, dass wir da regelmäßig kontaktiert werden oder dass ich jetzt besonders viele Leute aus der Branche kennen würde. So, also ich orientiere mich da eher in eine andere Richtung. Aber unser Businessmodell, ich will mich da gar nicht von lossagen und ich finde auch gar nichts Schlimmes dran. Unser Businessmodell ist ganz klassischer Makler. Also Eigentümer kommt zu uns, hallo Immobilie, könnt ihr die bitte verkaufen? So, das ist im Grunde nichts anderes, was die anderen auch machen, nur das Drumherum ist irgendwie was anderes und das. Deswegen bin ich da so ein bisschen raus. Aber ich höre ab und zu nette Sachen und dann freue ich mich.
Das ist immer gut. Jetzt hast du schon gerade so angeteasert, das Thema, was heißt eigentlich dieses klassische Geschäftsmodell Maklern? Vielleicht kannst du da einmal so ein bisschen mehr drüber sagen. Also was ist eigentlich so der klassische Prozess, wenn man eine Immobilie verkaufen will. Was genau ist eure Leistung? Wie bildet ihr das ab? Wie geht das eigentlich?
Ich habe das mal versucht zu umreißen. Ich glaube, die Leute, die zu uns kommen, die können es entweder selber nicht oder sind von dem Prozess eingeschüchtert und wollen einfach jemand Professionelles dazwischen schalten. Wir haben oft die Situation, dass wir die Verhandlungen führen. Wir haben auch Kunden, die aus Prestigegründen, nenne ich es mal, zu uns kommen, weil die sagen, ich will, dass mein Objekt auf eurer Webseite ist, weil wir auch natürlich mittlerweile alles in einem kleinen Rahmen, aber mir wird das regelmäßig gespiegelt, einen gewissen Vertrauensvorschuss bei unseren Kunden erzeugen, weil Sachen, die bei uns auf der Webseite landen, also die Leute nehmen das so wahr, dass wenn das durch unseren Filter geht, dann hat das zumindest gewisse Kriterien, erfüllt das auf jeden Fall mal. Und das ist natürlich ein gewisser Vorteil gegenüber der privaten Vermarktung. Ich kann auch jeden verstehen, der das privat macht. Aber im Grunde ist der Prozess oberflächlich betrachtet relativ simpel. Jemand als Eigentümer kommt zu uns und bittet uns einfach als Zwischenhändler quasi die Immobilie anzubieten. Und dann ist die Leistung vor allem, dass wir das auf eine professionelle Art und Weise anbieten. Aber mittlerweile auch zu einem großen Teil, dass wir einen Zugang zu einer Community haben oder Zugang zu einer Zielgruppe haben, die man so ohne weiteres nicht erreicht. Und die Follower, die wir haben, haben sehr verschiedene Motivationen, uns zu folgen. Also viele wollen einfach nur die neuesten Angebote sehen und wollen nah dran sein. Andere gucken sich einfach nur unseren Content an, was aber wiederum dazu führt, dass wir durch den Content Leute erreichen, die sich in einem Umfeld bewegen, die wiederum Immobilien haben, die für uns interessant sind. Und alles, was wir machen, funktioniert sehr indirekt. Also so, ist oft sehr mittelbar, wie Objekte zu uns kommen. Also genauso wie ihr jetzt bei uns gelandet sind, weil ihr die beiden von Nidus kennt, für die Grüße im Übrigen. Wir machen ganz tolle Sachen, die bei uns im Magazin waren. So erreichen wir dann Leute wie euch, die wir nicht erreicht hätten, wenn wir vielleicht nur normales, in Anführungszeichen, Maklergeschäft machen würden. Und der Prozess ist aber im Endeffekt der gleiche wie bei anderen Maklern auch, nur der Fokus ist ein anderer und ich glaube, ich kann behaupten, die Qualität ist hier und da auch eine andere, zumindest also so wie ich das wahrnehme. Weil wir auch die Kombination haben aus meiner Mutter, die von der Deutschen Bank kommt, von mir, der irgendwie so, weiß ich nicht, als Berater und irgendwie mit Design-Anknüpfungen hier und da drauf guckt. Meine Schwester kommt aus der Mode, die hat wieder einen ganz anderen Blick da drauf und die Kombination funktioniert einfach ziemlich gut und die ist, glaube ich, bei einem Makler auch nicht üblich.
Was ich interessant fand, du hast gerade das Wort Filter erwähnt und das ist ja auch etwas, man kann zum Beispiel auf den allseits bekannten Immobilienplattformen, ImmoScout, ImmoWelt und so, ja nach allem möglichen filtern, aber Gestaltungsqualität ist schwer objektivierbar, deswegen, zum Beispiel ich bin jemand, ich hänge ja hobbymäßig bei ImmoScout ab und es ist kaum möglich zu sagen, gib mir jetzt zum Beispiel, wie Airbnb das gemacht haben. Die haben ja mal eine Zeit lang so auch so besonders schöne Immobilien herausgestellt. Und das ist bei ImmoScout nicht möglich. Und das finde ich interessant, dass das für die nicht interessant ist oder auf jeden Fall nicht massenmarkttauglich. Und deswegen natürlich dann einfach so Leute, die sagen, wir haben das vorausgewählt, wir zeigen euch was Spezielles, was Besonderes und wir legen da auch unsere Hand für ins Feuer, mehr oder weniger, dass es ja total relevant ist. Und ich glaube, ich habe noch mal überlegt, warum mich irgendwie ja das Maklerbusiness oder das auch sehr interessiert, weil wir reden ja, Angelika und ich, bei Kontextur immer viel über Geschäftsmodell, Architektur, reden viel über die Arbeitsbedingungen der Architekten und Architektinnen. Und was ja Architektinnen oft nicht schaffen, außer sie sind irgendwie, agieren als Bauträger, ist in dem Ganzen. Man hat eine Idee, man baut was, es gibt einen Wert und darin sich irgendwie anständig mit zu verdienen. Und das ist ja eben das, was Makler gut können oder was ja eben auch Teil der Vereinbarung ist, dass sie einfach 6 bis 7% von Verkäufer und Käufer vom Verkaufspreis bekommen, sich sozusagen damit in den Prozess mit drin sind und das ja eben ist, womit Architekten sich eben sehr schwer fühlen. Und deswegen interessiert mich einfach diese Branche. Angelika, du kannst ja.
Nee, also geht's um die Zahlen. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt sagst. Wie ist es denn bei euch mit der Preisbildung und den Prozenten und wie steckt ihr da drin? Wie blickst du da drauf?
Das ist eine sehr große Frage und sehr dünnes Eis. Ich versuche das mal. Ich habe die Frage gelesen im Vorhinein, fand ich total interessant und war so ein bisschen eingeschüchtert, weil ich mir nicht so richtig zugetraut habe, zu beurteilen, warum jetzt Architekten in der Wertschöpfungskette bei so einem Hausbau eher am unteren Teil der Verdienstkette sind. Ich versuche das mit so einer Analogie, weil ich das kenne aus dem Agentur- und Beratungsbusiness, wo es auch so ist. Ich glaube, das kann man sagen, dass Designer auf einem vergleichbaren Level wie Berater und Projektmanager weniger verdienen. Das ist einfach so. Das ist irgendwie Usus. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich habe mit vielen Designer-Kollegen gerade jetzt am Wochenende wieder darüber diskutiert, warum das so sein mag. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass die Kunden sich sehr schwer damit tun, oder anders. Generell Menschen tun sich sehr schwer damit, Gestaltung zu objektivieren und vor allem auch zu quantifizieren und dann Preis dran zu hängen. Und ich merke das immer wieder, wenn ich so alle möglichen Gestaltungsprojekte sehe, was ich wirklich in meinem Job gelernt habe früher, weil ich eben mit so guten Leuten arbeiten durfte, die einfach gestaltungsmäßig so State of the Art waren. Ich kann mittlerweile objektiv gutes, und ich spreche noch von Corporate Design und von Gestaltung und so weiter, ich kann gutes und schlechtes Design mittlerweile unterscheiden. Und das habe ich gelernt. So. Und da tun sich sehr viele Leute sehr schwer damit. Und mir hilft es total, weil ich natürlich jetzt weiß, welche Agentur spreche ich an, wer ist der Richtige, um das Magazin zu machen, und habe da ein relativ gutes Händchen für, ohne dass ich irgendwas davon selber herstellen kann. Also ich fasse nichts an, was Gestaltung an. Ich kann PowerPoint-Folien, das habe ich gelernt als Berater, aber ansonsten lasse ich die Finger davon. Und das ist auch viel, was viele falsch machen bei so kleinen Brands, dass sie viel zu viel selber machen. Weil der Beruf des Designers und der Designerin, es hat einen Grund, warum es den gibt. Und es gibt einfach viele Kriterien, die man nicht erkennt, wenn man Laie ist. Und ich versucht, den Bogen jetzt zurückzuschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Architekten manchmal so ähnlich läuft, dass man einfach so das Gefühl hat, gerade wenn man in einem Thema nicht drin ist, wenn man selber nicht kreativ arbeitet, dass man diesen Wert nicht so richtig erkennt. Und dazu kommt natürlich auch, dass, wenn wir jetzt nicht von Millionen Projekten für irgendwelche Einfamilienhäuser sprechen, wo ich mir einen Architekten raussuche, dessen Stil ich mag, und zu dem sage, hier, pass auf, du hast Summe X, mach, weil ich finde gut, was du machst und ich vertraue dir, das ist ja der Traum für jeden Architekten, für jede Architektin. So, das gibt's aber in der Realität sehr, sehr selten, was ich auch weiß von Freunden, die angestellte Architekten sind. Und oft ist es halt einfach so, dass es Bauträgerprojekte sind, wo es darum geht, haben wir 8% mehr oder weniger Wohnfläche und wo holen wir die raus? Und das Erste, was gestrichen wird, ist Gestaltung. Und dann kann man das trotzdem irgendwie noch cool machen und das kann irgendwie. Aber ein super Beispiel ist der Euroboden in München. Also die haben hier einfach Gebäude hinterlassen, die einfach in 30 Jahren auch noch gut aussehen. Und das haben die sich natürlich fairerweise bezahlen lassen. Und dann hieß es aber auch im Nachhinein, na, ich wohne in einer Euroboden-Wohnung und das hat was bedeutet auf dem Markt. Und jetzt ist es denen auch nicht so gut ergangen, aber die haben zumindest einen Ansatz gefahren, der super mutig war und der auch total nachhaltig ist, wenn man sich das Stadtbild anguckt. Also wir wohnen hier in Schwabing, wenn ich hier rumfahre, man weiß genau, was von Euroboden ist. Und das wird, wie gesagt, das wird bleiben. Und die Möglichkeiten haben aber, glaube ich, die wenigsten Architekten. Und wenn es dann um sowas geht, also das ist der einzige Ansatz, den ich weiß es nicht. Ich müsste mal mit einer Architektin oder so sprechen, wie das in so einem Prozess mit einem Bauträger genau abläuft. Aber ich glaube, gerade außerhalb der Großstädte und bei realistischen Budgets, die so Durchschnittsmarkt ansprechen, es geht einfach um Wohnflächenmaximierung. Und dann weiß ich nicht, ob die Wertschätzung beim Architekten noch so sehr ankommt, was super schade ist, aber so funktioniert es halt leider.
Ja, es ist natürlich immer, wenn man diese Frage an andere Leute gibt, die nicht, also es gibt, glaube ich, multiple Gründe, wieso die Situation ist, wie sie ist. Man ist halt auch an einer gewissen Stelle an der Nahrungskette. Aber trotzdem ist es schon immer wieder interessant, weil, also es gibt ja dann immer den Ärzte- und den Anwaltvergleich, dass quasi andere Berufsbilder mit demselben, mit Ausbildungsgrad, mit super langen, anstrengenden Studien halt einfach besser sind, quasi ihre Preise so durchzusetzen. Vielleicht, Katharina hat ja vorher den Split gesagt, den Makler so mitschneiden, in Anführungszeichen. Vielleicht kannst du da quasi aus deiner Perspektive was sagen. Wie ist es denn damit? Also seid ihr quasi immer auch in der Verhandlungssituation? Auf der einen Seite natürlich mit der Partei, die das Haus dann kaufen will. Also wie findet die Preisbildung auf der einen Seite in eurem eigenen Gehalt in Anführungszeichen statt, aber auch wie findet die Preisbildung dann beim finalen Verkaufspreis statt? Das würde mich auch nochmal interessieren.
Also es ist ja bekannt, dass man 3% verlangen darf plus Mehrwertsteuer, also 6% in Summe. Auch das ist natürlich ein heikles Thema, aber ich finde, also ich bin super biased natürlich, aber ich finde ein bisschen zu Unrecht, weil wir sind halt Zwischenhändler. So. Und welcher Zwischenhändler verdient denn am Produkt nicht mit? Also, und natürlich ist es bei uns in absoluten Zahlen dann gleich mal viel Geld. Fair, sehe ich auch ein. Und dass das wehtut beim Hauskauf, sehe ich auch. Allerdings, wenn ich zu BMW gehe und kaufe mir einen 5er BMW, kenne ich die Marge nicht. Und die ist wahrscheinlich höher als 3%. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Argumente dafür, wenn man jetzt die dagegen sprechen für den Vergleich. Aber also ich glaube, man muss es mal so runterbrechen. Man kann natürlich argumentieren, wer tut jetzt wie viel dafür? Tut der BMW-Händler, wenn er das Auto vom Werk kriegt, mehr dafür, um die Marge draufzuschlagen als wir? Ich habe keine Ahnung. Muss jeder selber irgendwie wissen. Wir versuchen zumindest, oder ich merke, dass wir einfach in beide Richtungen dann doch oft einen Mehrwert schaffen. Und ich glaube, dass viele Käufer und Verkäuferinnen überfordert sind mit dem Prozess und wir da durchaus helfen können. Gerade meine Mutter, die weiß ich nicht, wie viel 100 Notartermine schon hatte. Das ist, funktioniert ganz oft, dass wir einfach so ein bisschen das Bindeglied sind. Das ist ja auch unsere Rolle als Vermittler. Und die Verhandlungen so führen, dass irgendwie beide da gut rauskommen. Und oft ist es auch so, dass gerade bei unterschiedlichen Persönlichkeiten, dass das stockt und dass man irgendjemanden braucht, der sagt, pass auf, ich habe die Situation schon mal gehabt, wir machen das jetzt so und so und so und dann fällen wir hier ein Urteil, was irgendwie für alle cool ist. Das ist Teil unserer Rolle und dann ist es für die Verkäufer natürlich auch ganz relevant, was ich vorhin schon gesagt habe, die Art und Weise, wie wir sowas aufbereiten. Den Zugang zu den Leuten und zu den Werkzeugen haben die Privatleute ja oft nicht und vor allem nicht den Zugang zu unserer Zielgruppe. Und ich merke, je größer wir werden, Instagram ist immer so ein sehr bildhaftes Beispiel, da kann man das gut sehen, aber auch unser Newsletter oder je mehr wir wahrgenommen werden, desto einfacher ist es für uns natürlich auch, über diese Standardprovision auch nicht zu verhandeln, weil wir sagen, naja, also das ist ganz klar der Mehrwert, den du bekommst. Und wenn du uns das Haus gibst und wir das unserer Zielgruppe präsentieren, das sind Leute, die erreichst du unter Umständen auch über ImmoScout oft nicht. Und je stärker unser eigener Kanal wird, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Trend in der Immobilienbranche, wenn man sich das so anschaut, dass alles wieder so ein bisschen weg von den Portalen geht und diese eigene Brand und die eigenen Kanäle wichtiger werden, je leichter fällt uns diese Verhandlung. Und dann läuft es oft auf die 3% einfach hinaus, weil wir halt sagen, gut, also die Leute kommen ja auch gezielt zu uns und dann wissen die auch, woran sie sind und warum sie kommen und dann müssen wir da gar nicht verhandeln, in der Regel.
Beziehungsweise man merkt, dass man selber langsam zu Plattformen greift, ne? Also das gilt für euch, für uns ja auch. Also wir merken, dass viele Leute, die irgendwie was wollen, verkaufen, suchen in der Architektur, schnell dann irgendwann auf die Idee kommen, mal bei uns anzuklopfen, dass sich das immer mehr dahin entwickelt. Also wie bepreist man denn so besondere Objekte? Weil normalerweise läuft ja Preisbildung immer darüber, dass man sich sozusagen in die Mitte des Normalen und des schon Veröffentlichten einordnet. Wie macht man das, wenn man etwas ganz Besonderes hat, was nicht vergleichbar ist und auch nicht im Preis vergleichbar?
Super schwierig. Also ich habe schon erlebt, dass jetzt gar nicht nur Makler, aber Leute, die Immobilien einwerten, so tun, als gäbe es eine Software, die das eins zu eins abbildet oder als gäbe es da irgendwie einen wissenschaftlichen Weg hin. Ehrlicherweise ist es, also jeder, der ehrlich zu sich selber ist, ist absoluter Quatsch. Also wenn man sich mal diese Immobiliensoftwares anguckt, dann kann ich mir den Bodenrichtwert raussuchen, ich gebe da irgendwie den umbauten Raum ein, ich kann angeben, wie alt ist das Dach und vielleicht wann sind die Fenster erneuert worden und dann kommt da ein Preis am Schluss raus. Das Erste, was man mir bei Jung von Matt erzählt hat, war bei Personas, also wenn man sich überlegt, wen man als Zielgruppe ansprechen will, gibt es ja immer so Personas, die man erstellt mit Alter, Hobbys und so weiter. Und Prinz Charles und Marilyn Manson sind auf Papier quasi genau die gleiche Person, bis man zum 43. Kriterium kommt. Es ist bei Immobilien ganz genauso. Ich kann in diesem Immobiliensoftware, kann das eine fancy Bauhausvilla sein oder eine gleich große 60er Jahre mit gleicher Bauqualität. Das ist ein vollkommen unterschiedlicher Preis. Ich kriege das da aber nicht abgebildet. Und der subjektive Anteil in dieser Bewertung, gerade bei uns, ist überraschend hoch, weil sobald wir einen Pool haben zum Beispiel, sagt mir die Software nicht, der Pool ist 30.000 Euro wert, sondern ich muss das zusätzlich eingeben und muss entscheiden, für die manchen ist der Pool ein Problem, weil die sagen, das kostet viel zu viel Geld, nutze ich nicht, für die anderen ist es eben, also und dann wird es sofort subjektiv und es ist wirklich, wirklich schwierig, das irgendwie so hinzukriegen, dass es marktgerecht ist. Uns hilft natürlich dann die Erfahrung und die Sachen, die wir früher verkauft haben. Man muss aber auch sagen, ich glaube, da sprechen wir auch noch drüber, aber je spezieller so ein Objekt ist, desto kleiner wird natürlich auch die Zielgruppe. Und die Bubble, in der wir uns bewegen, ich schließe euch da jetzt mal mit ein, von Leuten, die so eine Design- und Architekturaffinität haben, ist natürlich viel kleiner, als wir denken, weil wir mit so vielen Leuten umgeben sind. Und das ist immer eine Herausforderung. Und es wird immer so sein, dass ein generischer Neubau, der keinem wehtut, sich viel, viel besser verkauft als eine Bauhausvilla von jemandem, der mit Mies van der Rohe gearbeitet hat und auf alles geachtet hat. Das ist auch total okay. Ich finde es auch total okay, dass man sagt, es interessiert mich nicht, dafür will ich nicht bezahlen. Alles fein. Aber wir müssen dann einfach deutlich mehr Arbeit leisten, dass es auch bei dem Letzten ankommt, bei den paar, die das interessiert. Und das ist quasi unser Mehrwert. Also eine Doppelhaushälfte zu verkaufen, in einer guten Lage, für einen vernünftigen Preis, da muss der Makler tatsächlich nicht viel verarbeiten.
Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich so ein kleines Immo-Scout-Hobby, so eine kleine Side-Hustle-Hobby habe. Und zum Beispiel gibt es in Leipzig, gibt es so zwei, drei Eigentumswohnungen in sehr guter Lage. Die sind 250 bis 300 Quadratmeter groß. Die haben so achteckige Räume, so Gründerzeit. Und die Leute bekommen das einfach nicht verkauft. Stand mal für 3 Millionen drin, seit einem Jahr oder so. Und es wird gerade nach unten durchgereicht. Es geht einfach nicht weg, weil die einfach, die haben schwierige Räume und sind auch sehr schwierig aufbereitet. Es ist alles mit solchen sehr lauten Tapeten geschmückt, die ein bisschen auch diesem Herrschaftlichen entgegenstehen, was eigentlich die Wohnung eigentlich vielleicht ausstrahlt. Und da sieht man wirklich, wie dieses Objekt verbrennt und jetzt steht es langsam zur Miete drin und das ist so, ich verfolge das so ein bisschen, das ist wie so ein kleiner Crime-Fall, aber da muss man ja auch wirklich aufpassen, weil wenn man das falsch angeht, dann kann das ja auch einfach mal nichts werden.
Das ist auch oft die Situation, die wir eben mit Eigentümern haben. Und ich verstehe natürlich total, dass ich als Eigentümer das Maximale rausholen will. Das wollen wir ja im Grunde auch. Aber das, genau wie du sagst, also du hast halt dann irgendwann einen Punkt, wo die Leute skeptisch werden, wenn es zu lange am Markt ist. Und das muss man natürlich vermeiden. Und manche Eigentümer sind da sehr rational und erkennen das, manche weniger. Wie gesagt, ich kann beides verstehen. Ich habe noch nie eine Immobilie verkauft, aber man redet dann schnell über Summen, die sehr viel Geld sind, die prozentual am Verkaufspreis aber gar nicht so viel ausmachen. Aber ich kann das nachvollziehen, so. Aber die Gefahr ist klar und mal kann man das besser vermitteln, mal schlechter. Und es gibt natürlich auch sehr rationale Kriterien, die man ansetzen kann. Es gibt nur, wie gesagt, dieser subjektive Anteil wird größer, je ausgefallener das ist oder je bedeutender auch die Architektur ist. Und dann muss man sich einfach überlegen, was ist es denn jetzt wert, dass Mies van der Rohe hier schon mal durchgelaufen ist und zwei Wände versetzt hat. Bisschen polemisch jetzt, aber also, aber es gibt Leuten, denen ist das wert und meistens geht es auch weit darüber hinaus. Und dann ist aber auch so ein bisschen die Frage, wie können wir das im Fokus rücken und ohne, dass wir natürlich im Sinne des Erwartungsmanagements irgendwas versprechen, was nicht ist. Aber die Gefahr ist super hoch. Wir kommen dann auch schnell zu einem Punkt, dass wir oft erlebt haben, dass Leute den Makler beauftragen, der den höchsten Preis vorschlägt, was einem natürlich auch oft auf die Füße fällt.
Darf ich da kurz einhaken, weil das würde mich total interessieren. Wie gut wissen denn Eigentümerinnen und Eigentümer, was ihre Immobilie wert ist? Also das ist wahrscheinlich auch super divers, ne? Aber kommen die mit einem Preis und sagen zu euch, hey, verkauft das mal dafür und dann reagiert ihr da drauf? Oder wie funktioniert das?
Gibt es natürlich beides. Also es gibt Leute, die viel verkaufen, die haben da eine sehr rationale Sicht drauf. Es gibt Leute, die plötzlich verkaufen, die sich gar keine Gedanken vorher drüber gemacht haben. Und wir spielen ja immer so ein bisschen in beiden Teams und müssen dann gucken, dass wir natürlich, also im Endeffekt handelt es der Markt. Also man weiß relativ schnell, wenn was online geht, anhand der Resonanz, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Dann gibt es immer so ein paar Momente, wo man reagieren kann. Es ist aber auch nicht so, dass es dann für immer verbrannt ist, wenn jetzt mal was zu lange am Markt ist. Wir versuchen das ganz tunlichst zu vermeiden, aber die Leute beobachten das sehr genauso, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Die Leute verbringen sehr viel Zeit auf ImmoScout und wissen genau, was los ist. Und da gibt es dann auch wieder rationale und weniger rationale Käufer, die sich das dann schon ganz gut erklären können. Aber es ist super, super abhängig von der Lebenssituation, von der Erfahrung, die Leute selber mit Immobilien haben und auch vom emotionalen Attachment an die Immobilie. Also das ist natürlich auch klar. Und das spielt oft eine Rolle. Und wir sind dann immer so ein bisschen Vermittler und versuchen das so ein bisschen einzuordnen, wo dann eben so Zahlen und Bewertungsprogramme natürlich auch helfen. Also das ist für uns ja auch tägliches Tool, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig damit umgehen.
Und du hast es vorher auch schon gesagt, ne, Thema Markt. Das ist natürlich auch unterschiedlich, in welcher Phase befinden wir uns gerade, wirtschaftlicher Auf- oder Abschwung. Also was sind quasi auch die Bedingungen, in denen verkauft wird? Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen ausführlicher was zu sagen, wie sich das in den letzten Jahren vielleicht auch entwickelt hat. Also jetzt sind wir gerade so, Deutschland ist gefühlt so ein bisschen im Krisenmodus, beziehungsweise alle sind eher so mit Handbremse unterwegs. Merkt ihr das? Oder na, vielleicht ich weiß nicht, ob du so eine Langzeitperspektive seit 2008 geben kannst, aber das war ja quasi die große letzte Bewegung, die es gab, wo wirklich die Branche auch richtig hart durchgerüttelt wurde.
Also es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir sind eine sehr kleine Firma und ich glaube nicht, dass unser Blick auf das Ganze jetzt übermäßig repräsentativ ist. Ich bin auch per se kein Immobilieninvestment-Experte, sondern also meine Rolle, ich habe es ja beschrieben, also ich kenne mich da schon aus einigermaßen, aber ich bin jetzt niemanden, der jetzt Investment-Tipps geben würde. Aber also 2008, ich habe das damals nicht so richtig mitbekommen, aber hat uns das schon getroffen. Allerdings war die Firma da halt eine ganz andere, also meine Mutter hat das alleine gemacht und da war die Fallhöhe auch nicht so hoch. Aber ich weiß, dass uns das auf jeden Fall getroffen hat. In letzter Zeit, ehrlicherweise, sind wir relativ viel gewachsen die letzten Jahre, was ich so ein bisschen darauf zurückführe, dass wir in der Nische unterwegs sind, die so ein bisschen an den Trends vorbei passiert auch. Also zum einen sind wir natürlich nicht qua Kriterien, die wir uns selber auferlegen, aber wir sind durch die Objekte, die wir haben, natürlich schon eher im Premium-Luxus-Segment unterwegs, was eh immer nochmal eigene Regeln hat, nicht ausschließlich, aber auch. Also ich glaube, wenn man jetzt gerade 10 identische Reihenhäuser im Neubaugebiet verkaufen will, in so einem mittleren Preisrange und das ist Neubau, könnte ich mir vorstellen, dass es gerade ein bisschen schwierig ist. Sowas haben wir eher weniger, deswegen kann ich da gar nicht so richtig was drüber sagen. Ich weiß aber, dass der Neubau, das ist auch alles kein Hot-Take, ne? Aber der Neubauvertrieb ist super stockend gerade. Ich sehe es hier gerade in München in allerbester Lage, war das früher undenkbar, dass hier Sachen länger beworben werden. Aber auch da spreche ich ja mit Leuten und weiß, dass hier die Preise fallen und das hat auch keiner für möglich gehalten. Nie ins Bodenlose, weil es wird immer jemanden geben, der in Heidelberg oder hier in Schwabing wohnen will und dann stabilisiert sich das irgendwann. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zu von vor 5 Jahren, als wir auch hierher gezogen sind.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, das ist jetzt kein Hot Take. Hast gerade einen Hot Take zum Immomarkt?
Absolut gar keinen. Ich tue mich da total schwer und ich kenne meine Grenzen, was die Beurteilung des Ganzen angeht. Weiß ich nicht. Also ich habe so das Gefühl, aber das ist auch wieder super biased, weil wir natürlich da unterwegs sind. Ich habe so das Gefühl, dass Ästhetik und Individualität so ein bisschen interessanter wird wieder. Ich finde ganz schlimm, was KI-mäßig so passiert, visuell gerade auch bei Immoscout. Also ja, ich glaube, dass sich das alles so ein bisschen einpendelt. Aber da bin ich, glaube ich, der Falsche für. Also wir sind da auch einfach woanders unterwegs. Also wir sind da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen krisensicherer, aber auch das ist schwer zu beurteilen, weil die Prüfmenge ist einfach zu klein, um da jetzt irgendwas Belastbares zu sagen.
Finde ich gut, dass du das gerade nochmal erwähnst. Das hat sich ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten verändert, von diesen schlecht geknipsten Handyfotos, die es immer bei ImmoScout hauptsächlich gibt, zu einem KI-Einrichtungsvorschlag von uns für euch. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal dieses besondere Objekte, Architektur, du hast jetzt schon mehrmals Bauhausvilla so in den Ring geworfen. Wie ist denn so der Anteil von Altbau oder klassische Moderne zu Neubau? Habt ihr auch architektonisch interessante Neubauprojekte, wo ihr dann direkt schon beim Bauträger irgendwie oder seid ihr eher Richtung, guckt ihr eher auf die, eher Richtung Altbau?
Ich glaube, also der allergrößte Anteil bei uns sind Bestandsimmobilien. Nicht, dass wir das explizit so geplant haben, aber es gibt ja, also Neubau ist sowieso ein bisschen zäh gerade. Ich würde mich dagegen nicht wehren. Ich würde mir manchmal wünschen, in Heidelberg gäbe es so ein paar mutigere Entwürfe auch. Jetzt ist natürlich Heidelberg auch ein super angespannter Markt. Dann sind wir wieder bei der Wohnflächenmaximierung und der verständlichen Idee der Bauträger, da natürlich auch was mit zu verdienen. So ist es ja nicht. Vollkommen fein, aber ja, wir wären dafür offen. Ergibt sich im Moment wenig, ehrlicherweise, auch vielleicht, weil der Markt so ein bisschen müde ist. Aber der Großteil bei uns sind Bestandsimmobilien und das teilt sich dann so ein bisschen auf in viel Altbau ist natürlich durch die Heidelberger Architektur. Wir haben komischerweise viel Brutalismus. Wir hatten noch in Mannheim eine ganz spektakuläre Brutalismuswohnung. Dann jetzt ist es in Paris, das ist so ein bisschen außer der Reihe, aber ich glaube, so allgemeiner Bestand, der irgendwie interessant ist, was auch immer interessant bedeutet, so könnte man das, glaube ich, zusammenfassen.
Und wenn ihr dann so ein Projekt unter Vertrag genommen habt, wie geht ihr dann vor? Also macht ihr dann auch richtig Styling und Fotos oder also wie fangt ihr dann an, so ein Objekt zu präsentieren? Also gibt es da ein Konzept oder ist das je nach Kundenwunsch?
Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, was es für ein Objekt ist und auch wen wir ansprechen. Wir haben mittlerweile auch so einen eigenen Fundus an Möbeln, die sich bei uns im Büro stapeln, die wir dann nutzen können. Also es gibt ja dieses Onboard Homestaging. Basically machen wir sowas Ähnliches, allerdings vermeiden wir jede Assoziation mit so klassischem Homestaging. Wie gesagt, das mag alles dann auch für die entsprechenden Projekte immer passend sein und das hat sicherlich auch alles seinen Zweck, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir grundsätzlich versuchen, Weitwinkelfotos zu vermeiden. Also alles, was irgendwie Weitwinkel ist, wir versuchen auch zu vermeiden, jetzt bei einer Altbauwohnung mit 6 Zimmern irgendwie 6-mal das gleiche leere Parkettzimmer zu fotografieren, das halt irgendwie so ein bisschen anders geschnitten ist. Ich sag mal, der deskriptive Anteil der Fotos bei uns ist etwas geringer als üblich. Und darüber hinaus gibt es dann eher so Sachen, die ein bisschen, ja, man würde jetzt im Design, würde man so Moodboard-mäßig sagen, dass man so ein bisschen versteht, wie ist die Stimmung in dieser Wohnung, wen soll das auch ansprechen. Und da kommt es dann manchmal darauf an, dass man vielleicht einen einzelnen Stuhl an die richtige Stelle stellt für die Komposition, für so ein Foto. Und das reicht dann oft auch. Aber wir machen keinen, also, naja gut, per Definition ist es wahrscheinlich schon Homestaging, aber in einem viel reduzierteren Grad, als man das üblicherweise machen würde. Also, und das tut den Bildern oft sehr gut. Manchmal ist es auch gar nicht nötig. Es ist so ein bisschen eine individuelle Entscheidung auch. Welche Möglichkeiten haben wir auch gerade? Und wir haben da auch irgendwie Partner, mit denen das gut funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt so, also ich möchte gerne die klassischen ImmoScout, wenn man jetzt mal vom ImmoScout-Durchschnitt ausgeht, würde ich diese Assoziation gerne eher vermeiden und versuche, und da ist es auch egal, ist es dann eine Villa auf Mallorca oder ist es eine Einzimmerwohnung in Heidelberg, wenn wir die Möglichkeit haben, versuchen wir das so nah wie möglich an eine Magazinpräsentation zu bekommen, wie es geht. Mir ist aber auch vollkommen bewusst, dass das nicht immer möglich ist. Und dann gibt es aber trotzdem so ein paar Perspektiven und Motive und Hebel, die man bewegen kann, dass wir uns dem annähern. Aber wie vorhin schon gesagt, wir können nicht nur von Bauerswillen leben. So, da muss man einfach gucken, womit kann man arbeiten.
Wir haben es ja, oder du hast uns das ja auch netterweise zugeschickt. Ich fand es total interessant, dass ihr sagt, okay, wir investieren in ein Printmagazin. Kannst du darüber mal ein bisschen erzählen? Wie kam die Idee? Und das ist ja jetzt auch nicht die erste Ausgabe, die wir jetzt bekommen haben, sondern wie macht ihr das und wie haltet ihr das am Laufen?
Tja, wo fange ich an? Also ganz banal hat es eigentlich damals, Jung-von-Matt-Zeit, so 2012 oder wann es war, hat es damit angefangen, dass ich irgendwie Werbung machen wollte, vollkommen ohne Konzept und ohne Idee. Und ich dachte irgendwie, uns kennen zu wenig Leute, was können wir denn tun? Und alle Magazine, die wir uns leisten hätten können, fand ich doof. Und alles, was ich gut fand, war natürlich viel zu teuer für uns. Und dann habe ich angefangen, das irgendwie so ein bisschen selber zu machen, aber wirklich ohne irgendeinen Plan. Und habe dann so eine Zeitung gemacht, habe ein paar Kunden interviewt. Wir haben öfter mal coole Kunden, die was zu erzählen haben. Und würde ich alles heute natürlich nicht mehr so machen, aber das ist Teil des Prozesses. Und hat sich das so weiter und weiterentwickelt. Und wir haben dann vor ein paar Jahren mit einer Londoner Agentur zusammengearbeitet, was total viel Spaß gemacht hat. Und haben so ein erstes Rebranding gemacht und haben dann das Magazin neu aufgelegt. Und haben das dann etwas ernster genommen und haben dann auch mit ordentlichem Papier, haben das gebunden und haben da richtig Geld investiert, muss man fairerweise auch sagen. Und das ist überraschend groß geworden. Und wenn ich groß sage, dann meine ich eher so relevant, könnte man sagen. Ich lese es daran ab, dass wir jetzt ein sehr leichtes Spiel haben, eigentlich fast jeden, den wir haben wollen, da reinzukriegen, der irgendwie was mit Design, Architektur zu tun hat. Jetzt war im letzten Mal Vincent van Duysen drin. Ich habe Sarah Endelman interviewt, für die, was so ein persönlicher Fanboy-Moment von mir war. Aber die hat Colette in Paris gegründet, diesen ganz bekannten Concept Store. Und ich verwurste da drin so ein bisschen meine privaten. Wer mich kennt, kann immer sehr genau rauslesen, was ein privater Artikel war, den ich reingemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann haben wir natürlich ein Kernthema mit Design und Architektur. Und dann kommen noch so Stories, die sich so auf den Weg ergeben. Ja, und das ist jedes Jahr irgendwie größer geworden. Wir haben jedes Jahr spannendere Anfragen bekommen. Wir haben jedes Jahr mehr positives Feedback bekommen. Ich sitze jetzt gerade in der neuen Ausgabe, wo wir jetzt fast fertig sind mit dem Line-up und wo wir jetzt auch Werbepartner haben, die, also große Brands auch, die da rein wollen und die sagen, wir zahlen Geld dafür, um da zu erscheinen, weil wir natürlich da auch wieder einen spannenden Filter haben, der die Zielgruppe relativ gut also bestimmen lässt. Also ich weiß relativ genau, ohne das jetzt statistisch überprüfen zu können, aber wo das landet und wer das liest, weil wir natürlich über die Leute, die wir drin haben, das ganz gut filtern können. Und ja, also Ziel ist jetzt, das ein bisschen weniger teuer zu machen mit ein paar Werbepartnern, aber da sage ich ganz viel ab, weil ich einfach ganz viel an Werbung nicht machen kann, weil mir die Leute abspringen. Also ich will, ja, also es muss dann schon irgendwie ganz oder gar nicht so. Also ich würde jetzt nicht das Backcover einfach verkaufen an irgendwen, wenn das nicht so, also ich muss da so ein bisschen aufpassen. Aber es ist für uns halt auch wieder mittelbar ein super guter Weg, um unsere Story zu erzählen, weil ich oft, wenn mich Leute ansprechen, was ich so beruflich mache, ich sage nie Immobilien, nicht weil ich mich dafür schäme, aber weil Immobilienmakler auch nicht so das Richtige ist, aber ich verfall dann immer in so einen Rechtfertigungsmonolog und erkläre dann so, ja, und eigentlich Berater und eigentlich mache ich was ganz anderes. Und das kann ich mir alles sparen, wenn, also bei Kunden, wenn Leute das Magazin in die Hand kriegen, weil dann relativ schnell klar wird, was wir anders machen und weil wir natürlich auch einen super wertvollen Spillover haben von den coolen Leuten, die da drin sind, die sich offenbar mit uns abgeben, obwohl wir Makler sind. Und das ist ja genau der Effekt, den wir erzielen wollen. Und das war aber ein langer Weg, also muss man auch dazu sagen.
Du hast es gerade angesprochen, das mit Werbepartner aus der Architektur- und Baubranche, das muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Also wir kennen das ja auch, dass wir gerade aufgrund der Ästhetik, den viele Hersteller in ihren werberischen Formaten haben, dass wir mal große Probleme haben, das in unsere Formate zu integrieren, obwohl das dann oft schon das Angebot ist, was konkret für Architektur konzipiert wurde. Und das ist für mich, vielleicht können wir uns da nochmal drüber austauschen, aber es ist für mich ein großes Fragezeichen, warum diese Hersteller, wo wir auch öfter mal die Agenturen kennen, die dahinter stehen, für sich wählen, wir inserieren jetzt in einem großen Architekturmagazin und wir sind eine Fensterfirma und es ist auf knallblau 100% und alles total Kontrast. Also diese Visualität und Ästhetik, wie Hersteller an Architekturinteressierte oder Architekten und Architektinnen herantreten, das ist für mich ein großes, großes Geheimnis, warum es so ist, wie es ist.
So technische Brands würde ich gar nicht anfragen. Also wir haben, also die neuen kann ich noch nicht kommunizieren, aber wir haben in den alten Heften, haben wir Rafa zum Beispiel drin gehabt, die ja Rennradklamotten machen. Und ich habe jetzt mit einer großen Skibrand gesprochen, die Tage, die in die nächste rein wollen, weil wir einfach, und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein persönlicher Einfluss auf dieses Heft, es ist ja kein Architekturmagazin, sondern wir haben immer zwei, drei, vier große Architekten und Architektinnen da drin und auch Designer und Interior-Leute, das ist schon der Kern, aber es ist so. Ich versuche so ein bisschen, klingt jetzt größer als es ist, aber ich versuche so ein bisschen so eine Welt aufzumachen von Sachen, die ich privat cool finde, die im weitesten Sinne mit Design zu tun haben. Und wenn es dann eine Skibrand ist, die sich einfach dadurch differenziert, dass die einfach ganz andere Designs fahren und dass die sich einen ganz anderen Ansatz dazu überlegt haben, dann erkenne ich so, also nicht, dass ich das vergleichen will, aber dann erkenne ich da uns so ein bisschen drin wieder, wo ich mir denke, so ja, die machen irgendwas Unkonventionelles und haben irgendwie so einen Designfokus, finde ich super spannend. So, dann rufe ich da an und spreche mit dem Designer, machen wir vielleicht mit denen ein Interview und das können wir mittlerweile unter diesem, oder ich finde stolz immer so ein schwieriges Wort, ich tue mir immer schwer damit, auf irgendwelche Sachen stolz zu sein, aber worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass wir mit diesem Magazin und auch mit Instagram und mit unserer Brand mittlerweile alle möglichen Themen authentisch vereinen können, ohne dass es komisch ist. Also wir haben schon Deutschrapper gehabt, die wir interviewt haben und niemand fand es seltsam, weil wir den Link irgendwie hingekriegt haben und weil wir das irgendwie unter einen Hut bekommen haben. Und gleichzeitig haben wir aber halt auch Vincent van Duysen oder Bjarke Ingels oder wen auch sonst und das verträgt sich. Und das ist irgendwie so das, was mir daran am besten gefällt, was es natürlich für mich auch total spannend macht, weil mir das dann viel mehr Spaß macht. Und so diese technischen Sachen, wie du jetzt sagst, Fensterhersteller, wenn jetzt jemand käme und die haben coole Fotos, können wir drüber sprechen, aber das wäre jetzt nicht mein Wunschkandidat, sondern also ganz konkret in der letzten Ausgabe waren Vitra, Lamazoco und Hotels und so drin. Das funktioniert aber dann relativ gut, weil die halt auch wissen, wir sprechen eine Zielgruppe an, die für die spannend ist. Und das ist eher das, wohin ich ziele, weil ich auch glaube, dass es auch für die besser ist, weil das sind eher die Leute, die wir erreichen.
Ja, eigentlich, ihr zielt ja eigentlich super stark auf eine Art und Weise des Lebens ab, ne? Also es wird auch klar in den Dingen, wie du die sagst, so es geht nicht darum, quasi eine gewisse Branche anzusprechen, sondern eher so einen Merger zu kreieren aus, was sind eigentlich die interessanten Dinge, die ich in meinem Leben haben will? Also wie kommen die Dinge zusammen? Das finde ich extrem spannend. Also allein schon, wie deine Rollenbeschreibung ist, im Sinne von, du bist eben vielleicht nicht der Makler, sondern quasi so eine Art, wie so ein Katalysator für die Art und Weise des Lebens, die quasi die Marke so projiziert. Das finde ich total spannend als eine Rolle. Und aus dem heraus würde mich natürlich interessieren, du hast jetzt auch sehr oft beschrieben, wie quasi die unterschiedlichen Schritte hin zu dem waren, wo ihr jetzt gerade seid, ne? Also quasi von der Jung von Matt Praktizeit, wie diese Marke gewachsen ist. Wenn du nach vorne blickst, mit auch den unterschiedlichen Streams, die ihr jetzt aufgebaut habt, die dazu führen, dass ihr quasi eine Art eigene Plattform habt, wo blickst du denn hin in Richtung Zukunft? Also wo wollt ihr gerne hinwachsen? Oder muss es überhaupt, oder ist es überhaupt ein Wachsen oder ist es was anderes?
Ja, super schwierig. Ich finde, das ist nochmal ein ganz spezielles Thema, als Makler zu skalieren, finde ich super schwierig. Ohne dass, also du sagst, es für alle, die beteiligt sind, cool ist. Bin ich noch nicht so richtig dahinter gekommen, was dann ein guter Schritt für uns wäre. Ich glaube, es wäre auch für uns noch zu früh, jetzt irgendwie anzufangen, neue Offices oder so aufzumachen. Ich merke einfach gerade, dass diese Brand funktioniert in dem kleinen Rahmen, den wir uns so gesteckt haben. Und es wird auch jetzt größer und ich merke, dass das Magazin größer wird. Und dieses Magazin steht immer sehr im Vordergrund, weil das natürlich sehr offensichtlich ist und weil man das anfassen kann und weil das viel Aufmerksamkeit erregt. Das ist aber eigentlich nur so ein Teil dieses Ganzen. Und was auch so ein bisschen Charakteristik von meinem Job ist, ist so diese direkte Belohnung erfahre ich eigentlich selten, sondern die Sachen, die ich mache, die sind dann so für in 2 Jahren oder für in 3 Jahren relevant. Wenn ich jetzt 2 Wochen nicht arbeiten würde, wird meine Mutter das wahrscheinlich gar nicht merken. Aber wir würden es wahrscheinlich in einem halben Jahr merken, weil ich halt mit dem Tagesgeschäft so direkt gar nicht so viel zu tun habe. Aber also mein Wunsch wäre, und das, also wenn sich das Magazin so weiterentwickelt, dann haben wir da echt eine Chance, da irgendwie so eine Säule zu bauen, die wirklich dann auch nochmal relevanter wird. Also der Plan, wir haben jetzt letztes Jahr mit Public Possession hier in München das erste Mal eine große Release-Party gemacht. Das ist auch eigentlich ein Plattenlabel, die das mit uns gemacht haben, was total gut funktioniert hat. Die nächste Party wird dieses Jahr wahrscheinlich in Berlin sein. Ohne dass es aber halt kippt. Also das ist ja nicht Fabians, also das ist natürlich immer die Gefahr, es ist ja nicht Fabians Tagebuch, aber wir müssen einfach diese Welt aufrechterhalten, die natürlich immer diesen Connex zu Design und zur Architektur hat, und gleichzeitig verkaufen wir eigentlich Häuser. Das Magazin verdient kein Geld, das ist kein Geheimnis. Also das ist halt ein Content-Piece für uns, das wir uns leisten, und was jetzt günstiger wird, weil jetzt große Marken aufspringen. Aber wenn ich mir überlege, so bei 032C zum Beispiel war es ja andersrum. Die haben erst ein Magazin gebaut, was riesengroß ist, und machen jetzt das Modelabel obendrauf. Und wir gehen den Weg quasi rückwärts. Und ich habe mir quasi eine eigene Plattform gebaut, weil ich mir die andere nicht leisten konnte. Und die funktioniert jetzt irgendwie ganz gut. Und das müssen wir aber halt irgendwann auch monetarisieren. Das gehört auch zur Wahrheit. Und wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, dass wenn wir so ein bisschen mehr noch zur Anlaufstelle werden für Leute, von mir aus deutschlandweit, wir können viel abbilden, die Immobilien haben, von denen sie sich im Zweifel woanders nicht so gut betreut fühlen wie bei uns, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und dann das Magazin, das läuft nebenher, das funktioniert ganz gut. Aber also wir verdienen immer noch daran, ein Haus von dem einen zum anderen zu verkaufen. Das ist nun mal so. Aber ja, das bedingt sich ja natürlich.
Wie empfindet es denn deine Mutter, dass du ihr Business umgebrandet hast?
Die sagt, mach, solange wir es uns leisten können. Also das muss man auch dazu sagen, meine Mutter ist jetzt, das kann man nachgucken, wahrscheinlich ist jetzt 70 geworden und ist aber gefühlt irgendwie Mitte 50 und wird wahrscheinlich hoffentlich auch noch sehr viele Jahre arbeiten. Die lässt mich eigentlich immer schon machen, weil sie halt auch gesehen hat, dass es funktioniert hat. Also die damals, wie gesagt, die 2012, 2013, als sie so angefangen hat, war die Bar ja auch noch sehr low. Also da haben wir ganz kleine Änderungen gemacht, die sehr großen Impact hatten. Und auch heute sind die Ausgaben natürlich sehr kontrolliert, die wir so tätigen. Also wir können es uns nicht leisten, jetzt mal für einen Haufen Geld eine Kampagne irgendwo zu fahren, irgendwo in den Markt reinzudrängen. So funktioniert das nicht. Also das geht einfach nicht. Und jetzt haben wir natürlich das vermeintliche Glück, dass es jemanden wie mich in der Familie gibt, der halt eigentlich genau das beruflich gemacht hat vorher. Und das hast du halt oft nicht. Du müsstest mich halt oder irgendjemand, der was Ähnliches macht, vermeintlich teuer einkaufen. Jetzt sitze ich aber halt schon da. Und diese Konstellation ist halt in dem Fall relativ glücklich. Aber ja, wir müssen halt auch gucken, und sie hat dann ist dann auch hat natürlich auch einen Überblick über die Kosten, die wir so produzieren. Aber das ist bisher relativ gesund, weil viel auch organisch passiert, und deswegen war sie da bis jetzt immer fein. Wir haben da keine Reibungspunkte.
Nee, es klingt ja positiv. Also ich fand's mega gut auch, dass du nochmal, ich musste vorher auch an 032C tatsächlich denken, als du das so ein bisschen beschrieben hast, wo es hingeht. Und ne, das finde ich bei euch schon spannend, dass quasi eben, wie wir das vorher auch schon beschrieben hatten, dass die Marke das quasi erlaubt und dass das quasi in der Brand total eine Sinnigkeit hat und aber trotzdem es halt eine sehr starke Rückbindung gibt an quasi den Markenkern, wenn man es so nennen will. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen nach der Zukunft gefragt, eben weil in diesem Wohn oder in diesem, ja, mit womit umgebe ich mich in meinem Leben, kann ja total viel drinstecken. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bin auch ganz gespannt, wo sich das hinentwickelt und wie ihr das quasi weiter ausbaut oder umbaut, oder vielleicht wird es auch mal ganz was anderes. Also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass das so funktioniert in dieser Dynamik.
Danke, ja. Also ist es auch nicht so, dass man mich nicht ab und zu auch zur Ordnung rufen müsste. Ich habe ja mit Leonie Rohling, die auch aus dem Condé Nast-Umfeld kommt und die Texte schreibt, und Deria, die Gestaltung macht, die dann schon manchmal auch an mich herantreten und sagen so, also wir biegen jetzt nochmal wieder links ab. Aber das im Grunde funktioniert das relativ gut, und solange das miteinander irgendwie harmoniert und man feststellt noch, was eigentlich unser Kernbusiness ist und wir so eine minimale Verbindung haben. Also ich habe auch schon mal gesagt, ich würde dem Magazin auch gerne irgendwie einen cooleren Namen geben und ein komplett eigenes Branding, weil ich wüsste, das würde sich dann am Magazinstand irgendwie besser verkaufen noch. Und Heimburger Magazin ist jetzt nicht der coolste Name, aber wir haben halt im Magazin so wenig Verbindung zu unserem Kerngeschäft, dass wir irgendwo noch den Kontext herstellen müssen. Die meisten Leute kriegen das Magazin aber von uns oder kaufen das bewusst und dann ist es nicht so schlimm. Aber die Gefahr ist schon da, dass man dann natürlich, also das heißt Gefahr, aber es wäre nicht so klug, diese Verbindung komplett aufzugeben, weil das ist ja nicht irgendwo dann schon Mittel zum Zweck, wenn es auch ein schöner ist.
Ich würde sagen, wir biegen jetzt in den Abschluss ein. Es war mega gut, dass wir zum Schluss jetzt nochmal so in diese breitere Brand-Aspekte eingestiegen sind. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Immobilienbereich und werden vielleicht auch nochmal ein bisschen persönlich, gibt es ein Objekt? Also ich weiß auch nicht, das wollte ich vorher noch fragen, ob ihr auch scoutet, also ob ihr auch quasi Objekte habt, die ihr identifiziert, die ihr gerne verkaufen würdet und dann auf Leute zugeht. Aber gibt es vielleicht ein Objekt, in dem du entweder selbst gerne wohnen würdest oder das du mal gerne verkaufen würdest?
Also gibt es eine sehr klare Antwort zu. Die Frage ist immer so, muss ich es auch bezahlen können oder ist es... Ja, wir haben regelmäßig Sachen, in die ich einziehen würde. Also diese zwei Bauhausvillen, um das nochmal zu bemühen, ist einfach, also gerade die in Weinheim, die wir verkauft haben, das war von Waldemar und Jan Lippert. Ich weiß nicht, ob man die jetzt kennt, aber der eine war bei Egon Eiermann, der andere war bei Mies van der Rohe, das waren Brüder. Und wir haben quasi die beiden Häuser verkauft, eins in Weinheim und eins in Darmstadt. Und das waren einfach so Zeitkapseln wie bei Mad Men. Das war total, ich weiß nicht, ob ich so streng Mid-Century wohnen wollen würde, aber die Häuser sind der Wahnsinn. Also gerade das in Weinheim hat eine Familie gekauft, es hat genau die richtigen Leute erwischt, die haben das super cool umgebaut, die passen da rein, ideal. Und das hätte ich mir total gut vorstellen können, auch wenn ich aus München nicht weg will. Und die Claude Parent Villa in Paris ist natürlich auch einigermaßen spektakulär. Ich war ein paar Mal dort, da braucht man eine sehr spezielle Lebenssituation, um das wirklich ausfüllen zu können. Also das hat damals eine Künstlerin bauen lassen, die in Paris gelebt hat, die quasi was zum Malen gebraucht hat und das Budget hatte. Und das ist eigentlich eine Skulptur zum drin wohnen. Also es ist, und da sind wir auch genau bei dem Punkt, sowas ist natürlich auch, die Zielgruppe dafür ist super klein. Also die Leute, die dafür anfragen, sind Kunstsammler, solche Menschen. Also da ist es eine Familie mit drei Kindern, ein Golden Retriever wird da jetzt nicht einziehen. Also das ist ein bisschen fernliegend. Aber vorstellen können es mir schon. Ja, wir haben auch in Heidelberg gerade ein Loft, was ich super cool finde, was wir verkaufen. Ich habe jetzt nicht die Ambition, nach Heidelberg zurückzugehen, aber da gibt es schon auch coole Sachen.
Ja, sweet. Katharina, hast du noch abschließende Worte oder Fragen?
Nee, ich habe mich über den Austausch gefreut, habe irgendwie auch einige Berührungspunkte identifiziert. Nee, und ja, wir freuen uns, wenn wir im Gespräch bleiben.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Cover und Grafik von Patrick Martin. Schnitt Isabel Wob. Bis zum nächsten Mal.